Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Judith Rakers.
Herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Wie schön, dass Sie dabei sind.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Auch heute Abend hat die Hamas wieder Geiseln aus der Gefangenschaft gehen lassen. Über eine weitere Verlängerung der Feuerpause, die eigentlich morgen früh endet, wird gerade noch verhandelt. Dazu gleich mehr. Eine der größten ausländischen Gruppen unter den Geiseln sind Thailänder, die als Erntehelfer in Israel in der Nähe des Gazastreifens gearbeitet haben und am 7. Oktober auch Opfer der Hamas-Terroristen wurden. Manche ermordet, andere verschleppt, so wie Anusha. Seine Familie zu Hause in Thailand hat wochenlang gebangt, die Hoffnung nie aufgegeben und kann nun endlich aufatmen, denn Anusha ist frei. Die Eltern werden ihren Sohn lebend wiedersehen. Jennifer Johnston.
Freunde und Familie sind gekommen, um zu feiern. Ihr Sohn, Anusha, ist eine der freigelassenen thailändischen Geiseln. Ich bin so glücklich. Ich dachte, ich träume. Ich habe schon nicht mehr daran geglaubt. So eine Erleichterung, so ein Glück. Ich kann wieder reden, wieder lachen. Diese Bilder haben sie sich in den vergangenen Wochen immer wieder angeschaut. Ihr Sohn in der Hand der Hamas. Jetzt am Wochenende die Freilassung, die Fahrt ins Krankenhaus. Anusha habe 16 Kilo verloren, sagen seine Eltern. In Israel hat der 28-Jährige auf einer Avocado-Farm gearbeitet, um Geld für sein Haus zu verdienen. Das ist sein Zimmer. Hier sind noch meine Werkzeuge. Ich konnte einfach nicht weiterbauen, als ich von der Geiselnahme gehört habe. Am Tag vor dem Überfall der Hamas haben Vater und Sohn noch am Telefon über die richtigen Fliesen fürs Badezimmer diskutiert. Wenn du siehst, dass dein Nachbar ein Auto hat, natürlich wünschst du dir auch eins. Und wenn du krank bist, möchtest du sicher sein, dass du Geld hast, um zum Arzt zu gehen. Wenn du hier bleibst, verdienst du nicht genug Geld, um deine Träume zu realisieren. Rund 30.000 Thailänderinnen und Thailänder arbeiten als Erntehelfer in Israel. Die meisten kommen, wie der 28-jährige Anusha von hier, aus der Region um Udon Thani, dem ländlichen Nordosten Thailands. In Israel verdienen sie 5-mal so viel wie zu Hause, leben in Unterkünften wie diesen. Sie ersetzen seit Jahren die palästinensischen Erntehelfer, die nach der ersten Intifada keine Arbeitsgenehmigung mehr bekommen haben. Vitawat Kun Wong ist bereits zurück in Thailand. Den Überfall der Hamas am Morgen des 7. Oktober hat er nur knapp überlebt. Im Krankenhaus kontrollieren sie regelmäßig seine Narben, seine mentale Gesundheit. Bevor ich ohnmächtig wurde, habe ich noch mitbekommen, wie einer versucht hat, meinen Hals durchzuschneiden. Hier, wo ich viele Narben habe. Aber das Messer war stumpf. Er dachte, dass ich tot sei, weil schon viel Blut aus meiner Nase und meinem Mund kam. Daher ging er. Fotos zeigen ihn kurz nach dem Überfall. Bis das israelische Militär am Abend kommt, verarzten ihn andere thailändische Arbeiter notdürftig im Kibbuz. Vitawat hat in Israel auf einer Truthahnfarm gearbeitet. 10 bis 12 Stunden am Tag, ganz nah an der Grenze zu Gaza. Von seinem Verdienst hat er ein Auto gekauft, angefangen, ein Haus zu bauen. Für mehr als das Fundament wird es nun nicht mehr reichen. Aber zurück? Nein. Ich habe Angst. Nochmal gehe ich nicht dorthin. Die Mehrheit der Thailänderinnen und Thailänder will jedoch in Israel bleiben. Rund 20.000 sind noch im Land. Es gibt so viele thailändische Arbeiter in Israel, weil die Nachfrage so hoch ist. Sie brauchen Arbeiter, die diese dreckige, gefährliche und ermüdende Arbeit machen. Arbeit, die Israelis nicht machen würden. Anushas Eltern hoffen, dass ihr Sohn nicht nochmal zurückgeht nach dieser traumatischen Erfahrung. Sie haben ihm ein Video geschickt von zu Hause, das er sich im Krankenhaus anschaut. Sie können es kaum erwarten, ihn morgen wieder in ihre Arme zu schließen.
Tja, darauf hofft auch das ganze Land Israel bei der Familie Bibas, über die wir gestern berichtet haben. Die Eltern mit 2 Kindern, darunter die jüngste Geisel mit gerade mal 10 Monaten, sind am 7. Oktober verschwunden. Israel zittert und fühlt mit der jungen Familie von Anfang an. Sie steht symbolisch für das Leid, das das Land auszuhalten hat. Heute nun behauptet die Terrororganisation Hamas, die Mutter und die beiden Kinder seien nicht mehr am Leben, angeblich getötet durch einen israelischen Bombenangriff. Maid Lingfelser in Tel Aviv, was kannst du zu dieser Behauptung der Hamas sagen?
Sie ist von israelischer Seite offiziell absolut nicht bestätigt. Die Familie wurde auch informiert darüber, aber auch darüber, dass eben über diesen Fall jetzt eine Nachforschung angestrebt wird, gerade durchgezogen wird. Es steht ja die Behauptung im Raum, dass die Familie durch das israelische Bombardement getötet worden sein soll. Und das wird jetzt natürlich überprüft. Es wird hier als eine Art psychologischer Kriegsführung auch wahrgenommen, weil es eben so zermürbend ist, weil, wie gesagt, gerade die ganze Nation mitfiebert und mitleidet und jetzt zum Grübeln verurteilt ist. Leben sie vielleicht doch noch? Werden sie vielleicht, gerade weil sie so prominent geworden sind, zurückgehalten, weil sie in der Logik der Hamas bei diesem Menschenhandel eben einen großen Verhandlungswert haben? Und das macht die Leute schlichtweg fertig. Aber bestätigt ist der Fall noch nicht und so bleibt es vorerst offen.
Mhm. Mike, wir hören von Verhandlungen über die nächste Erweiterung der Feuerpause. Wie ist da der Stand der Dinge?
Auch das ist noch nicht offiziell bestätigt, auch wenn sich im Hintergrund immer wieder Andeutungen kundgemacht haben, dass es wieder um 2 Tage verlängert wird, das Geiselabkommen nach den bisherigen Konditionen. Aber es wird schwerer, denn nach den Frauen und Kindern, die für relativ junge palästinensische Häftlinge ausgetauscht wurden, kommen jetzt so langsam die Männer und die Soldaten in Gefangenschaft dran und für die verlangt die Hamas einen höheren Preis. Und das heißt für Israel noch höhere Zugeständnisse. Gleichwohl geht man davon aus, dass die Waffenruhe für 2 Tage wahrscheinlich noch mal verlängert wird. Und gleichzeitig hört man auch aus Katar, dass prominente Vermittler, die USA, auch der israelische Mossad ist beteiligt und die Ägypter, darüber verhandeln, eine große Lösung zu finden, also alle Geiseln auszutauschen. Im Gegenzug natürlich dann eine Vielzahl von palästinensischen Häftlingen sollen dann freigelassen werden. Das wiederum ist ganz schwierig, wird kritisch gesehen von Israel. Und auch die Hamas sagt, wenn, dann nur, wenn der Krieg ganz beendet wird. Und wir erinnern uns, Premier Netanyahu wiederholt immer wieder, oberstes Ziel ist, die Hamas auszuschalten und das vermutlich militärisch.
Mhm. Vielen Dank, Mike Lingfelser in Tel Aviv. Danke. Der Weihnachtsbaum vorm Kanzleramt, der steht schon mal, nur weiß man bei der Bundesregierung in der Haushaltskrise gerade nicht, ob man sich auch auf die Bescherung freuen kann. Denn ob die Ampel es tatsächlich schafft, sich wie angekündigt bis Weihnachten über den Haushalt 2024 einig zu sein und wie der dann aussieht, das wird noch nicht verraten. Stattdessen wird beraten, bis vor rund einer halben Stunde im Koalitionsausschuss. Claudia Buckenmeier.
Der Kanzler schmunzelt. Es gehe ihm gut. Ehrlich? Wer weiß. Einmal durchatmen, bevor er wieder mit seinen Koalitionspartnern um den Haushalt ringt. Eigentlich hat Scholz kaum Zeit für Wohlfühltermine.
Ich freue mich, dass alle hier versammelt sind und das muss ich jetzt sagen, doch unter ganz besonderen Umständen.
Der Kanzler meint das Schneegestöber, aber die Umstände für seine Regierung sind in der Tat besonders. Am Nachmittag muss der Finanzminister im Haushaltsausschuss den Nachtragshaushalt für 2023 erläutern. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat sämtliche Haushaltsplanungen in Frage gestellt. Milliarden fehlen, weil geplante Kredite nicht rechtmäßig waren. Lindner beschwichtigt.
Wir haben keine Haushaltskrise. Schuldenquote geht zurück, das Staatsdefizit geht zurück. Der Staat hat alle seine Verpflichtungen, die er finanzieren kann. Wenn man jetzt manchmal von Shutdown in den USA spricht, da sind wir ja weitest von entfernt. Also insofern, es ist eine herausfordernde Lage. Sie ist auch nicht schön für die Regierung.
In der ZDF-Sendung Was nun beziffert Lindner den Sparbedarf im Haushalt 2024 auf 17 Milliarden Euro. Wie das erreicht werden soll, jedenfalls nicht mit neuen Schulden. Die FDP will an der Schuldenbremse festhalten. SPD und Grüne dagegen wollen sie reformieren.
Wir wollen die Schuldenbremse stärken, indem wir sie öffnen für Investitionen. Investitionen in die Zukunft, die neues Vermögen schaffen, die in unsere Bildung investiert, die in Schulen, in Kitas, in die klimaneutrale Transformation investiert, in Infrastrukturen, Eisenbahnnetze. Das schafft neues Vermögen, davon profitieren nachfolgende Generationen. Und deswegen sollte man das auch über Kredite finanzieren.
Von Krediten spricht der Kanzler am Abend nicht. Aber auch er will investieren.
Die Welt wartet nicht auf uns. Um unsere Stärken zu nutzen, müssen wir uns jetzt auch trauen, zu investieren. Und zwar so, dass daraus mehr Arbeitsplätze und mehr Wachstum entstehen.
Am Abend tagten die Koalitionspartner im Kanzleramt. Dort suchten sie knapp 2 Stunden nach einer Lösung für das Haushaltsdilemma. Eine Lösung, auf die sich alle 3 Parteien einigen können. Wäre es doch nur so einfach, wie es der Kinderchor dem Kanzler vorgesungen hat.
Wer hat das Rezept versteckt?
Dann sprechen wir mit Moritz Rödle, der die Entwicklung in Berlin für uns am Kanzleramt bei frostigen Temperaturen verfolgt. Vor einer halben Stunde ist das Treffen der Koalitionäre zu Ende gegangen. Moritz, mit welchem Ergebnis denn?
Naja, offiziell gibt es kein Ergebnis. Wir hören aus Teilnehmerkreisen, es sei ernsthaft und konstruktiv gewesen. Eine Teilnehmerin schildert mir, dass sie den Eindruck gehabt habe, dass es wirklich einen ernsthaften Willen in der Koalition gäbe, diese Krise jetzt gemeinsam tatkräftig zu lösen. Aber mehr hören wir eben nicht. Aber das war auch nicht zu erwarten. Uns ist vorher schon gesagt worden, dass es eben heute nur darum gehe, dass man sich nochmal gegenseitig anhöre und zuhöre, wie denn der jeweilige Partner der Koalition die Situation sehe. Und das ist wohl passiert hier in gut 1,5 Stunden im Kanzleramt. Man hat gesprochen, man hat sich gegenseitig zugehört. Und das ist aber jetzt erst der erste Schritt. Und im zweiten Schritt wird es jetzt dazu kommen, dass man in den kommenden Tagen natürlich auch über konkrete Verabredungen reden kann.
Mhm. Moritz, Notlage oder keine Notlage? Das ist die Frage beim Haushalt 2024. Die Meinungen gehen weit auseinander. Eine Einigung muss aber her. Gibt es im Moment eine Tendenz?
Ja, das ist die Frage, bei der die Koalition wohl am weitesten auseinander ist. Die FDP will eben diese Notlage nicht. Die Grünen und die SPD können sich das durchaus vorstellen. Nun muss man wahrscheinlich davon ausgehen, dass keine Maximalposition sich durchsetzen kann. Also alle 3 Parteien werden am Ende ihre Position räumen müssen, zumindest zu teilen. Man kann sich vorstellen, dass es eventuell darauf hinausläuft, dass man eben keine Gesamtnotlage erklärt für den Gesamthaushalt, sondern dass man sich Themen heraussucht für eine Notlage. Dass man eben sagt, der Ukraine-Krieg, der ist durchaus eine Notlage, die ist objektiv vorhanden und dafür haben wir Ausgaben, die wir ohne den Ukraine-Krieg eben nicht hätten. Circa 8 Milliarden waren ja geplant an Militärhilfen für die Ukraine. Wir haben die Kosten für das Bürgergeld für die Geflüchteten aus der Ukraine. Das sind alles Kosten, die eben nur durch den Ukraine-Krieg da sind. Da sagt man uns in der Koalition, da könne man das durchaus argumentieren, auch verfassungsfest, dass man da die Notlage erklärt, aber eben nur da und dafür dann Kredite aufnimmt, aber nicht für andere Dinge.
Mhm. Vielen Dank für den Moment, Moritz Rödle. Vielen Dank nach Berlin. Nicht alles, was aus der Ferne groß erscheint, hat auch wirklich Größe. Das muss gerade Investor René Benko einsehen, dessen Firmenimperium Signa jetzt komplett in die Pleite gerutscht ist. Die Insolvenz des gigantischen Mutterkonzerns stellt die Zukunft etlicher Projekte in Frage, die des halbfertigen Elbtowers in Hamburg, genauso wie die mehrerer Luxushotels, Shoppingcenter oder sogar Zeitungen in Metropolen quer durch Europa. Und nicht zuletzt erneut die Zukunft von Galeria Karstadt Kaufhof. Ingolf Gritschneder und David Zajons.
Er sollte der Retter von Galeria Karstadt Kaufhof werden, René Benko, österreichischer Selfmade-Milliardär. Doch seine Signa-Gruppe ist jetzt pleite. Und damit steht möglicherweise auch Deutschlands größte Warenhauskette vor dem Aus.
Ich gehe davon aus, dass der heutige Tag auch das Schicksal von Galeria Karstadt Kaufhof besiegelt hat und spätestens Anfang nächsten Jahres, wahrscheinlich im Februar, es sehr düster aussehen wird für das Unternehmen.
Vor gut 3 Jahren gab sich René Benko noch optimistisch. Obwohl Galeria Karstadt Kaufhof bereits im Zuge der Corona-Pandemie eine erste Insolvenz durchlebt hatte.
Wir haben natürlich versucht, auch die Zeit zu nutzen und einige Restrukturierungen vorzuziehen. Und es ist uns vor allem erfolgreich gelungen, Karstadt Kaufhof zu restrukturieren. Und ich glaube, wir haben es im Signa-Style extrem gut gemanagt.
Doch im vergangenen Jahr folgte eine weitere Insolvenz bei Galeria. Und zum Signa-Style gehört wohl auch dieses besondere Konstrukt. Benko Signa-Gruppe ist Eigentümer von Galeria-Immobilien und kassiert Miete von Galeria. Und zwar viel zu viel, werfen ihm Kritiker vor.
Alle Experten sagen, dass die Mietzahlungen der Warenhäuser in der Größenordnung von deutlich über 10% vom Umsatz zu hoch sind. Ein Warenhaus kann maximal die Hälfte, also 5%, verkraften. Und insofern hat die Mieterhöhung durch Herrn Benko einen großen Anteil am Niedergang von Galeria.
Ein weiterer Effekt: Mit den höheren Mieten konnte Benko seine Immobilien immer höher bewerten. Der Wert dieses Warenhauses in der Kölner Innenstadt hat sich zumindest auf dem Papier innerhalb weniger Jahre mehr als verdreifacht, auf fast eine halbe Milliarde Euro. Dadurch bekam Benko auch immer größere Kredite bei Banken. Die jetzt steigenden Kreditzinsen werden ihm nun zum Verhängnis. Damit sind auch die Galeria Warenhäuser in Gefahr. Mehr als 10.000 Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. In Dortmund gibt Betriebsrat Geoffrey Kalweit die Hoffnung nicht auf.
Wir haben jetzt ja einige schon erlebt hier in Dortmund. Und man sagt immer, eine Katze hat 7 Leben. Ja, und ich hoffe, dass es auch wieder jetzt wieder hinhauen wird, dass wir irgendwo einen Weg finden, dass wir dieses Haus hier in Dortmund weiter betreiben können.
Doch ein Käufer für die Warenhäuser dürfte schwer zu finden sein. Und weitere staatliche Hilfe für das Unternehmen scheint unwahrscheinlich. Denn Galeria Karstadt Kaufhof hat schon hunderte Millionen Euro vom deutschen Steuerzahler bekommen. Ein Teil davon ist über Mietzahlungen an Benko Signa geflossen. Die Signa-Pleite dürfte Auswirkungen weit über Galeria hinaus haben. Zahlreiche Bauprojekte des Unternehmens liegen auf Eis, weil die Signa ihre Rechnungen nicht bezahlt. Darunter der Elbtower in Hamburg. Ob dieses Milliardenprojekt je zu Ende gebaut wird, ist fraglich. Und auch Banken, denen Signa noch mehrere Milliarden Euro schuldet, sind betroffen.
Nachgefragt bei Anja Kohl aus unserer Finanzredaktion. Anja, der Schaden scheint für viele nun sehr groß. Was ist mit dem Geschäftsmann René Benko selbst?
Ja, also in der Tat haben Galeria-Gläubiger und Mitarbeiter für die Sanierung ja auf Geld und Gehalt verzichtet. Nur für Benko gilt immer noch meine Villen, mein Privatjet, meine Yacht. Rund 5 Milliarden Euro Privatvermögen hat er, wie es heißt, trotz Signa-Pleite. Jetzt sind Privatvermögen und Firmenvermögen ja zwei Paar Schuhe. Doch die Luft für Benko wird ein wenig dünner, denn einige Geldgeber prüfen Klagen gegen ihn. Es geht um die Frage, ob diese Insolvenz verschleppt wurde und wohl auch um die Tatsache, dass Signa offiziell den Anschein erweckt hatte, Benko habe seine Stimmrechte in der Signa Holding niedergelegt und an den Sanierer Geiwitz übertragen, was aber nicht gestimmt hat, wie sich jetzt zeigt. Benkos Rücktritt aber war die Bedingung, dass Gesellschafter Geld nachschossen und dass auch Gebäude verkauft wurden.
Ja, Anja, welche Folgen hat die Signa Insolvenz für die Banken und die Finanzierung von Bauvorhaben?
Es zieht weite Kreise, denn ca. 120 Banken haben Signa Kredite vergeben. Eine illustre Runde, darunter 4 deutsche Landesbanken und Großbanken aus Österreich und der Schweiz. Auf die Kreditgeber dürften Abschreibungen für Signa Immobilienkredite zukommen und Wertberichtigungen. Es wird wohl nicht existenzbedrohend für die Banken, aber doch massiv, denn Banken könnten in der Folge auch noch vorsichtiger bei der Kreditvergabe werden. Es ist ja seit Monaten so, dass die Lage am Immobilienmarkt angespannt ist, wegen hoher Kosten für den Bau und für die Kredite. Jetzt ist die Signa-Gruppe kein kleiner Player, ist einer der wichtigsten auf dem deutschsprachigen Immobilienmarkt. Und wenn es hier zu Neubewertungen kommt für Immobilien, dann könnte das auf den gesamten Markt für Gewerbeimmobilien durchschlagen. Und der ist ohnehin, wie gesagt, angeschlagen. Und hinzu kommen die Baufirmen, die involviert sind. Und wenn da Projekte nicht fortgeführt werden, dann sind die natürlich auch geschädigt.
Vielen Dank, Anja Kohl, für diese Einschätzung. Vielen Dank an die Frankfurter Börse.
Sehr gerne.
Auf die Probleme, die die Baubranche ohnehin schon hat, schauen wir jetzt noch genauer. Wenn nicht genügend Wohnungen gebaut werden, ist das am Ende schließlich unser aller Problem. Und das wächst deutlich schneller, als gebaut werden kann, mahnt auch der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft heute in Berlin an. Allein von den fürs kommende Jahr geplanten Neubauten werden nach einer Verbandsumfrage mehr als 20% nicht fertig. Im Jahr darauf liegt der Anteil sogar bei fast 40%. Darunter leiden die, die dringend Wohnraum suchen, aber auch die, die Wohnraum schaffen wollen. Jörg Poppendick.
Es ist still bei der Firma Rampf im brandenburgischen Premnitz. Der Bauhof gut gefüllt, die Auftragsbücher fast leer, berichtet der Chef des Bauunternehmens.
Die Krise am Bau sieht man im Moment daran, vor einem Jahr war hier nicht ein Stück Rüstung zu sehen. Und man sieht, der Rüstplatz ist voll Rüstung. Und das ist ein Zeichen, dass also nirgendwo Fassaden eingerüstet werden, weder für einen Rohbau noch für Fassadenputzen.
Besuch des Chefs auf einer seiner wenigen verbliebenen Baustellen. Normalerweise hat der Unternehmer zu dieser Jahreszeit 50 bis 60 unterschriebene Verträge vorliegen für neue Einfamilienhäuser. Gerade hat er nur 5 in Planung.
Die Leute würden schon gerne bauen, aber die sind im Moment nicht in der Lage, finanziell aufgrund der hohen Zinsen und der hohen Tilgung und der hohen Baupreise und der Ungewissheit, wie geht das alles weiter mit den Heizen.
Gedrückte Stimmung auch bei der Wohnungswirtschaft. Bei ihrem Verbandstreffen in Berlin heißt es, die Branche habe den Rückwärtsgang eingelegt. Laut einer internen Umfrage wollen 2/3 der Unternehmen in den kommenden beiden Jahren keine neuen Wohnungen bauen. Die Baubranche fordert Hilfe vom Staat.
Wenn wir weiterhin eine Stütze sein sollen, brauchen wir temporär eine staatliche Unterstützung in Form von Kreditverbilligungsprogrammen auf dem Niveau von 1%. Und dann gebe ich, glaube ich, die Prognose aus, dass wir viele tausend Wohnungen im nächsten Jahr gebaut werden sehen.
Billige Kredite für den Bau von Häusern oder Wohnungen, finanziert durch die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Eine Forderung, die sich an Wirtschaftsminister Habeck richtet. Der hat für heute allerdings kurzfristig abgesagt. Sein Koalitionspartner zeigt sich offen für den Vorschlag.
Das war in der Vergangenheit schon erfolgreich. Aber ich verspreche Ihnen heute nicht, dass es 1% Zins geben wird für alles und lange. Das wäre, glaube ich, unredlich. Das wäre, glaube ich, auch die ganz einfache Antwort nach dem Motto, wir machen es über die KfW, ja. Es gibt kein Problem mehr.
Billigere Kredite. Die Idee findet auch der Brandenburger Bauunternehmer gut. Fordert eingedenk der Krise aber mehr Tempo von der Bundesregierung.
So viel Unruhe, auch unter meinen Mitarbeitern. Ja, wie geht das alles weiter? Ja. Und man kann ja am Ende keine Aussage treffen, wie es weitergeht. Ja, das ist das größte Problem.
Für 4 Wochen gibt es noch Arbeit, schätzt er. Wahrscheinlich muss deshalb die Hälfte seiner fast 100 Mitarbeiter ab Montag in Kurzarbeit.
Was sonst noch Wichtiges passiert, ist jetzt in den Nachrichten mit dir, Judith.
Ja. Als Folge des Kriegs in Nahost sieht der Verfassungsschutz in Deutschland eine neue Bedrohungslage für extremistische Anschläge. Präsident Haldenwang warnte, die Gefahr sei so hoch wie seit langem nicht mehr. Antisemitismus und Israelfeindlichkeit verbinde deutsche, türkische und palästinensische Extremisten. Man arbeite mit Hochdruck daran, die Sicherheit von Jüdinnen und Juden, aber auch von Großveranstaltungen zu wahren. Die Teuerung in Deutschland ist im November weiter zurückgegangen. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes lagen die Verbraucherpreise um 3,2% über dem Niveau des Vorjahresmonats. Im Oktober waren es 3,8%. Die Inflation war nun auf dem niedrigsten Stand seit Juni 2021. Vor allem für Energie zahlten Verbraucherinnen und Verbraucher weniger als im Jahr zuvor. Die telefonische Krankschreibung könnte vom 7. Dezember an wieder möglich sein. Dann will der zuständige Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken über eine Änderung der entsprechenden Richtlinie zur Arbeitsunfähigkeit entscheiden. Die Krankschreibung per Telefon galt bereits während der Corona-Pandemie. Im Sommer hatte der Bundestag beschlossen, sie dauerhaft wieder einzuführen. Der Bundesausschuss muss aber noch zustimmen. Vor dem Beginn der UN-Klimakonferenz in Dubai hat Bundesaußenministerin Baerbock hohe Erwartungen an das Treffen formuliert. Es gehe nun um Tempo beim Klimaschutz, erklärte sie. Die Bundesregierung strebe unter anderem einen Beschluss an, den Ausbau erneuerbarer Energien bis 2030 zu verdreifachen. Ab morgen beraten in Dubai Teilnehmende aus fast 200 Staaten darüber, wie es gelingen kann, die Erderwärmung zu verlangsamen. Ein Streitpunkt ist der Ausstieg aus Kohle, Gas und Öl.
Ja, die nächste Weltklimakonferenz also ab morgen in Dubai. Und allein diese Tatsache stößt bei vielen schon auf Skepsis. Über den Ausstieg aus fossiler Energie wird ausgerechnet in den Vereinigten Arabischen Emiraten verhandelt, die mit Öl Milliarden verdienen und mit erneuerbaren Energien noch nicht viel zu tun haben. Andere sind schon mittendrin in der Energiewende, was in diesen Tagen zum Beispiel bei Biberach im Schwarzwald kaum zu übersehen war, beim Bau einer neuen Windkraftanlage. Und wenn der Gegenwind der bürokratischen Genehmigungsverfahren erstmal abgeflaut ist, bleibt eine letzte große Herausforderung, die riesigen Rotorblätter ans Ziel zu bringen. Tim Kukral.
Schon kurz nach Sonnenaufgang steht Andreas Meinhardt unter Strom. Der Spezialist für Schwertransporte ist verantwortlich dafür, dass diese drei Windflügel ihr Ziel erreichen, die Baustelle auf einer Bergkuppe dort oben im Nebel. Pro Tag kann nur einer der jeweils 68 Meter langen Flügel transportiert werden. Die Männer haben ihn dafür auf ein Transportfahrzeug montiert.
Und damit steuere ich das Fahrzeug. Mein Kollege hat die Fernbedienung für den Flügel. Damit können Sie den Flügel heben, senken, drehen.
Zuletzt hat es stark geregnet. Der Boden ist matschig. Das wird an diesem Tag noch zum Problem werden. Zunächst geht es aber über asphaltierte Straßen. Maximalgeschwindigkeit, Schritttempo. Nach etwa 1,5 Stunden Einfahrt in das Dorf Prinzbach.
Da wird es halt noch mal ein bisschen enger, aber machen wir schon.
Seit 7 Jahren laufen die Vorbereitungen für diesen Tag. Die Dorfbewohner wurden immer wieder informiert, haben mitbekommen, wie für die Anlage Bäume gefällt, für den Transport Wege verbreitert wurden.
Wenn man sieht, was da vorher schon Infrastruktur gemacht werden, ne? Und was für Energieaufwand, ob sich das alles rechnet, ne? Im Endeffekt.
Ach, irgendwo muss ja unser vieler Strom herkommen, oder nicht? Alle wollen wir es bequem und fortschrittlich, irgendwo muss es herkommen.
Telefon- und Stromleitungen wurden extra für den Transport abgehängt, damit der Windflügel vorbeipasst. Im Wald schneiden Arbeiter in letzter Minute Äste zurück. Solche Eingriffe müssen vorher von verschiedenen Behörden genehmigt werden. Bei Transport, Bau und Betrieb der Windkraftanlage haben die Betreiber komplexe Vorschriften zu berücksichtigen. EU, Bund, Land und Kommunen, alle reden mit. Das dauert, erzählt Sebastian Schüssler, Projektleiter bei Badenova, dem Betreiber der Windkraftanlage. Die Verzögerungen hatten Folgen.
Der Anlagentyp, den wir ursprünglich vorgesehen haben, der war nicht mehr lieferbar. Und dann mussten wir umgenehmigen auf eine kleinere Anlage. Und das Landratsamt muss dennoch alle Themen wieder durchprüfen. Auch wenn die Anlage kleiner ist, muss überprüft werden, wie verhält sich der Lärm, wie verhält sich der Schatten.
Dieser Weg wurde extra für den Transport verbreitert. Trotzdem kommt das Fahrzeug kaum um die Kurve. Das Problem, der nasse Untergrund. Das Fahrzeug steckt fest.
Ja. Fahren, LKW holen. Ja, komm nicht hoch.
Es dauert eine Stunde, bis Andreas Meinhardt den Sattelschlepper geholt hat. Er soll das Fahrzeug zusätzlich von hinten anschieben. Und tatsächlich, es gelingt. Der Schwertransport fährt wieder. Aber die nächste Kurve ist noch enger und steiler. Die Männer versuchen es immer wieder. Erneut muss der Sattelschlepper schieben, diesmal vergeblich.
Wir sind am Ende.
Das Fahrzeug steckt fest.
Wie geht's weiter?
Kann ich Ihnen noch nicht sagen.
Tatsächlich dauert es mehrere Tage, bis der Transport weitergehen kann. Am nächsten Morgen gelingt es den Männern zwar, das Fahrzeug mit schwerem Gerät um die Kurve zu ziehen, doch dann macht ihnen der Wind Schwierigkeiten.
Das sind die Böen. Die Böen sind das Problem.
Der Transport muss wieder unterbrochen werden. Erst 5 Tage nach dem Start erreicht er sein Ziel. Doch 2 Flügel liegen noch im Tal. Erst wenn auch die oben sind, kann die Anlage 7 Jahre nach den ersten Planungen in Betrieb gehen.
Ja, wir wissen es, wir sind noch nicht ganz so weit, aber trotzdem. Das Weihnachtsoratorium von Bach klingt auch an einem schönen Novemberabend ganz wunderbar, so wie Bach immer und überall was zum Klingen bringt. Seine weit mehr als 1000 Kompositionen verzücken unter Palmen, genauso wie im Kloster und in Japan, ebenso wie in Paraguay. Die Dokumentation Living Bach, die jetzt in die Kinos kommt, zeigt, dass für manche Dinge weder Raum noch Zeit eine Rolle spielen, Wittke Schindler.
Hier ist heute jeder Kinositz besetzt. Das Publikum eint eine Leidenschaft, die große Faszination für die Musik von Johann Sebastian Bach. Die Premiere von Living Bach findet, wo auch sonst, in Leipzig statt, der Wirkstätte des Komponisten, der mit seiner Musik weit über die Stadtgrenzen hinaus verehrt wird.
Das, denke ich, ist der Inbegriff der Musik. Da kann man gar nicht zu viele Superlative dafür verwenden. Ja?
Wir waren gerade im Februar in der Antarktis und da hat der Captain von der kleinen Fähre mitten im Eis Bach-Cello-Sonaten gehört. Und da sieht man, das war nun am Ende der Welt.
Es geht einmal um die Welt in Living Bach. Über 300 Bach-Chöre und Ensembles gibt es weltweit, verteilt in Australien, Japan und Südafrika. Sie alle haben ihre eigene Beziehung zu Bach.
Ich werde nie meinen ersten Tag beim Bach-Chor Johannesburg vergessen. Bachs Musik klingt einfach toll. Sie ist beruhigend und gleichzeitig kraftvoll. Sie überwindet die Grenzen zwischen verschiedenen Hautfarben.
Welche Musik war das, Papa?
Das war Bach. Das R aus der Suite Nummer 3.
3 Jahre war Filmemacherin Anna Schmidt unterwegs auf 6 Kontinenten, um der Frage nachzugehen, was Menschen in aller Welt zu Bach treibt.
Die Leute suchen ganz unterschiedliche Dinge in Bachs Musik und finden auch ganz unterschiedliche Dinge in Bachs Musik. Und das hat mich eigentlich auch von Anfang an fasziniert, dass Bach für jeden etwas anderes bedeutet. Für den Protagonisten in Südafrika hat Bach eine politische Komponente. Für die Protagonistin in Amerika hat es eine therapeutische Komponente.
Der Ursprung dieser Musik liegt in Leipzig, das auf Bach-Fans aus der ganzen Welt eine magische Anziehung ausübt.
Wie lange war deine Reise von Südafrika?
10 Stunden bis in die Schweiz und dann noch mal eine Stunde, um nach Deutschland zu kommen.
Ich glaube, dann habe ich gewonnen. Meine Anreise dauerte fast 30 Stunden.
Bach wäre vermutlich geschmeichelt gewesen. Ab morgen läuft der Dokumentarfilm Living Bach in den Kinos.
Und wir kommen zum Wetter, das heute mit ordentlich Schnee und Eis viele Autofahrer wirklich genervt hat. Geht das so weiter, ja. Donald?
Ja, im Norden wird es ein bisschen weniger, Jessie, aber in anderen Regionen wird wieder mehr Schnee fallen, vor allem im Süden. Wir gucken mal drauf, wie lange der Winter noch durchhält. Das ist die Wetterlagenanimation. Wir sehen recht viel Blau, also tiefe Temperaturen. Wir lassen den Film jetzt mal laufen. Und da sehen wir, dass wir eigentlich aus diesem Blau nicht herauskommen. Das heißt, die kalte Luft kommt immer wieder bis nach Deutschland voran. Dieses Tief sorgt vorübergehend im Süden für milderes Wetter, auch für Regen, zieht dann aber ab. Und wir sehen, die Kälte schwappt am Wochenende wieder bis zu den Alpen. Aber dann zu Wochen Beginn könnte dieses Tief, das hier von Westen heraneilt, eventuell eine durchgreifende Erwärmung dann bringen. Aber das ist noch nicht ganz sicher. Da warten wir erst einmal ab. Wir gucken erst mal in die kommende Nacht. Und da ist vor allem über der Nord- und Ostsee immer noch so, dass es verbreitet Schneeschauer gibt. Ansonsten lassen die Schneeschauer nach, auch von Rheinland-Pfalz bis ins Vogtland weniger Schnee. Morgen im Tagesverlauf im Norden sogar längere Aufheiterung. Von Süden her aber Schneefall. Dieser Schneefall wird dann am Nachmittag sogar teilweise in Regen übergehen. Das heißt, die Schneefallgrenze wird im Schwarzwald zum Teil bis auf 1000 Meter ansteigen können. Die Temperaturen, sehr interessant. Morgen früh minus 16 Grad zum Teil über Schleswig-Holstein. Minus 13 Grad hatten wir dort schon vorhin. Also ist nicht mehr weit weg, diese Temperaturen. Auch bis rein nach Brandenburg kann es zum Teil unter minus 10 Grad geben. Ansonsten im Westen deutlich milder. Auch die höchsten Temperaturen sind dort zu finden. Bis zu 4 Grad am Rhein. Im äußersten Osten und Norden von Deutschland bleiben wir eher dauerfrostig. Schauen wir auf die nächsten Tage. Es wird etwas ruhiger, vor allem am Freitag. Von Norden her mehr Sonnenschein nach kalten Nächten im Süden. Aber weiterhin Schneeregen und Schneefall. Die Schneefallgrenze wird dort langsam wieder absinken, weil die kalte Luft sich dort am Samstag komplett durchsetzt. Dann im Süden noch Schneefälle mit Verkehrsbehinderung. Im Westen meist trocken. Und auch im Süden leichtes Geflocker. Und nachts bekommen wir auf jeden Fall überall Glätte und Frost.
Danke fürs Geflocke. Danke, Donald. Wir verabschieden uns für heute. Hier im Ersten hat Sandra Maischberger jetzt unter anderem Bayerns Ministerpräsidenten Söder zu Gast.
Und gegen 0.20 Uhr fasst die Tagesschau dann nochmal die Nachrichtenlage zusammen für Sie.
Und morgen sehen wir uns wieder, dann zur gewohnten Zeit um 22.15 Uhr. Tschüss.
Tschüss.